eure Publikation Nicht zu fassen, das Extremismuskonzept und neue rechte Konstellationen ist eine Kritik an der Gleichsetzung von links und rechts in der sogenannten wehrhaften Demokratie. Und das macht ihr, indem ihr euch mit dem Extremismuskonzept befasst. Also Extremismus als die Idee, dass es eine gute, brave, demokratische Mitte gibt und bedrohliche Extreme, nämlich links und rechts, und oft werden die als gleich problematisch dargestellt. Da wäre jetzt meine erste Frage, wieso, was ist daran nicht zu fassen? Dieses nicht zu fassen hat sowas von, da ist irgendwas nicht greifbar oder aber empörend und unverständlich. Was findet ihr nicht zu fassen? Wie kommt es zu dem Titel?
Also dieses nicht zu fassen ist eine Art doppelte Kritik, die wir an diesem Extremismus-Konzept formulieren. Dabei geht es zum einen um die Tatsache, dass dieses Modell, dieses Hufeisenmodell, was von einem rechtsextremen, einem linksextremen Rand ausgeht und einer guten Mitte, verschiedenste Phänomene von zum Beispiel gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, die sich in allen gesellschaftlichen Gruppen oder zumindest sehr vielen und auch in vielen politischen Strömungen in diesem Land wiederfinden, sozusagen nicht erfassen kann, weil es zum Beispiel nur guckt, okay, wo finde ich vielleicht Antisemitismus bei kommunistischen Parteien als linksextremen Rand oder bei Neonazis für den rechtsextremen Rand, aber damit zum Beispiel unsichtbar macht, dass es durchaus auch antisemitische Erzählungen in der politischen Mitte gibt, also Parteien, die sich dort auch selber verorten würden, SPD oder CDU. Und wir sagen sozusagen, dieses Modell, dieses Hufeisen, ist eine ziemliche Vereinfachung von einem Gesellschaftsbild und kann sozusagen deswegen auch verschiedene Punkte, die man irgendwie in einer Gesellschaft durchaus zu Recht kritisieren würde, gar nicht fassen. Und das gibt es aber so ein bisschen vor. Deswegen das auf der einen Seite, und das Neue nochmal an dem nicht zu fassen ist, dass wir ja seit einigen Jahren den Aufstieg von sogenannten Rechtspopulistinnen erleben. Da wäre jetzt die Alternative für Deutschland oder die Pegida-Bewegung in Dresden genannt. Und man kann sagen, dass diese Extremismusforschung, die sich vor allem auf dieses Hufeisen beruft, dazu relativ wenig sagen kann und auch nicht erklären kann, wo das herkommt, dass auf einmal zum Beispiel die Alternative für Deutschland so einen großen Zulauf hat. Das ist sozusagen der eine Punkt, so, also der Erklärungsmodell von diesem auch teilweise auf politikwissenschaftlicher Sicht sehr schwammigen Modell erfasst relativ wenig und es entzieht sich dabei aber selber auch bestimmten stringenten Argumentationen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch eine politische Kritik von uns, die wir an diesem Modell haben, wo wir sagen, okay, in einer Gesellschaft, wo zum Beispiel der nationalsozialistische Untergrund jahrelang gemordet hat, und es sozusagen nicht bemerkt wurde und teilweise auch noch aus den Verfassungsschutzbehörden, die auf Grundlage dieses Modells arbeiten, also die sozusagen einen links- und einen rechtsextremen Rand und Islamismus beobachten, dass sozusagen viele so Phänomene da unsichtbar gemacht worden sind. Und wir glauben, dass es auch mit diesem Modell zusammenhängt und das ist natürlich schon eine Art auch ja ein empörter Aufruf, nicht zu fassen, dass irgendwie in einem Land, wo der Nationalsozialismus so lange geherrscht hat, irgendwie heutzutage immer noch nach so einem vereinfachten Modell um die Demokratie gesorgt wird, beziehungsweise Behörden auf einem theoretischen Modell arbeiten, was sozusagen auch viele Bedrohungen, die sozusagen auch innerhalb von Staatsapparaten entstehen kann, nicht fassen kann. Da gibt es durchaus auch genug Gründe, sich drüber zu empören.
Du hast es jetzt schon ein bisschen mit angesprochen, aber ich mag nochmal zum Extremismusbegriff zurück. Was macht der genau aus eurer Sicht und wofür wird er von wem verwendet?
Genau, also wir können ja vielleicht mal so erstmal mit dem Begriff und was der so alles impliziert anfangen und dann nochmal gucken, wer benutzt den eigentlich wie, in welchem Kontext. Und zum Begriff selber würde ich erstmal sagen, also dieses Modell geht eigentlich sozusagen, kommt eigentlich aus so einer verwaltungstechnischen Praxis, also auch aus einer juristischen Praxis, dass gesagt wurde, okay, der Verfassungsschutz muss irgendwie entscheiden, wen beobachtet er und wen beobachtet er nicht. so, wer ist sozusagen ein Feind der Demokratie und wer nicht. Und dann wurde gesagt, okay, Feind der Demokratie ist, wer folgende 5 grundlegenden Prinzipien unseres Staates irgendwie ablehnt. Das würde dann einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung definiert, auch in verschiedenen Gerichtsverfahren. Und darauf kommt jetzt sozusagen dieses, okay, diese Erzählung, wir haben einen rechten Rand und einen linken Rand einer Gesellschaft, die diese grundlegenden staatlichen Prinzipien ablehnen und sozusagen eine gute Mitte, die sich daran hält und dementsprechend nicht verfassungsfeindlich ist. Was eine Kritik an diesem Modell auch ist, das ist natürlich den, deswegen wurde es zum Beispiel auch gerade eher von linker Seite aus kritisiert, ist es, dass es den jetzigen Zustand unserer Gesellschaft und auch die Verfassung von dem Staat als Idealbild festschreibt. Das heißt sozusagen, so wie es jetzt ist, ist es am besten und es darf eigentlich auch nicht anders sein. Also wenn ich mir sagen würde, ich stelle mir eine bessere Gesellschaft vor und da sind vielleicht auch staatliche Strukturen und demokratische Prozesse laufen irgendwie anders ab, als sie vielleicht jetzt in unserem Staatssystem festgeschrieben wird, ist es sozusagen aus Sicht von diesem extremismus-theoretischen Modell schon verfassungsfeindlich oder extremistisch. Und sozusagen, das ist so ein Punkt, warum sich zum Beispiel Linke sehr stark irgendwie dagegen gewendet haben, weil sie gesagt haben, ja, nee, vielleicht für eine Utopie, die wir noch entwickeln wollen, muss es auch möglich sein, auch grundlegende staatliche Strukturen zu diskutieren und in Frage zu stellen oder auch andere Modelle von Demokratie zu entwerfen. Und währenddessen ist es eigentlich von aus einer rechten Staatskritik oft eher gewesen, dass denen zwar der Staat vielleicht an manchen Stellen nicht hart genug vorgegangen ist, aber es selten unbedingt so eine auch Ablehnung von staatlichen Strukturen stattfindet. Deswegen ist so ein bisschen, höchstens wenn dann vielleicht mal das Gewaltmonopol in Frage gestellt wird, wenn irgendwelche Neonazis sich eigenständig machen, aber mit den grundlegenden Strukturen des Staates ist gerade aus einer rechten Perspektive selten ein Problem. Genau, das vielleicht erstmal so ein bisschen zu der Einordnung. Des Weiteren ist so ein bisschen, dass in diesem Modell ja schon formuliert wird, es gibt irgendwie eine gute Mitte und sozusagen bestimmte gesellschaftliche Prozesse von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dann sozusagen eigentlich nur an den Rändern gesucht werden und dann aber sozusagen auch die Mitte entlastet wird dabei. Also sozusagen man guckt, man weiß schon von Anfang an, links und rechts, da sitzen tendenziell die Bedrohungen für die Demokratie, also gucken wir jetzt auch dahin, wie sich Ideologien wie Rassismus oder ähnliches dort verhalten. Allerdings die Mitte der Gesellschaft ist sozusagen dadurch, dass sie demokratisch ist, wird so ein bisschen pauschal auch davon freigesprochen. Das ist so eine Kritik, die vor allem aus den sogenannten Mitte-Studien immer wieder an diesem Extremismusmodell aufgemacht wird. Das vielleicht jetzt so als erste Frage. Und die zweite Frage war ja, wer benutzt dieses Modell? Und da würde ich sagen, da haben wir zum einen natürlich so die Behörden, das sind vor allem die Sicherheitsbehörden und allen voran der Verfassungsschutz, die dieses Modell benutzen, um genau sich damit eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Wer sind also die das sozusagen für eine Freund-Feind-Identifizierung auch benutzen? Auf der Grundlage von diesem Modell kann bestimmt werden, wo sind die politischen Kräfte, die sozusagen beobachtet und bespitzelt werden müssen. Und da ist vielleicht noch ganz gut, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass der Verfassungsschutz ja auch im Kalten Krieg gegründet worden ist und sozusagen das da schon auch immer eine Aufgabe war, sozusagen vor allem kritisch auf linke auch Bestrebungen zu gucken und auch in dem auch noch eine gewisse postnationalsozialistische Strukturen dort auch noch fortgewirkt haben. Das kann man sich vor allem, wenn man historische Studien zum Aufbau des Verfassungsschutzes und Etablierung anschaut, nochmal ganz gut nachvollziehen. Das wäre sozusagen ein Akteur, so Sicherheitsbehörden, die sich viel mit diesem Modell anarbeiten. Ein anderer Akteur sind natürlich auch politische Kräfte, weil es natürlich relativ bequem ist, auch zu sagen, okay, wir sind irgendwie Demokratinnen und links und rechts, das sind die Extremistinnen, das sind die Ränder. Und natürlich, wenn man also mit diesem Schlagwort Extremist, geht es auch darum, missliebige Kräfte aus dem Diskurs auszugrenzen. Und wenn man sagt, okay, wir brauchen uns nicht mit denen reden, das sind irgendwie Extremistinnen, oder wir brauchen uns deren Forderungen nicht angucken, geht das oft auch mit einer Nicht-Auseinandersetzung mit den Inhalten einher. Also, und ich würde sagen, es ist schon ein Unterschied, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel linke Parteien angucke, die sagen, okay, wir wollen ein anderes Gesellschaftsmodell mit Umverteilung, Gleichheit als Wert und wir wollen da vielleicht eine Utopie verwirklichen, oder wenn ich mir irgendwie rechte Kräfte angucke, die sagen, okay, hier Menschen sind nicht gleichwertig, deswegen muss sich das auch in unserer Gesellschaft so organisiert werden, dass es da unterschiedliche Rechte für die Leute gibt. Und das ist auch, also wie ich finde, sozusagen sind da fundamental unterschiedliche Werte, die da bestehen. In dieser Formulierung allerdings zu sagen, es handelt sich hier nur um Extremistinnen und egal ob von links, von rechts, gucke ich mir eigentlich die Inhalte, die dahinter stehen, nicht mehr wirklich an und verhindert damit auch sozusagen eine tiefergehende Auseinandersetzung. Und das vielleicht sozusagen für politische Akteure, das sind dann zum Beispiel Parteien oder parteinahe Stiftungen, jetzt so vor allem so von der CDU wird es auch gerne irgendwie benutzt oder von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ein dritter Akteur wäre natürlich irgendwie die Medien, aber auch irgendwie Träger der politischen Bildungsarbeit in Deutschland. Und es ist natürlich für Journalistinnen und Journalisten, ist es natürlich ein relativ bequemes Modell, wo irgendwie alle so grob eine diffuse Vorstellung haben, was ist denn eigentlich extrem, was ist nicht. Also es ist sozusagen auch ein Kritikpunkt, den wir in diesem nicht zu fassen haben. Das ist sozusagen bewusst auch ein sehr schwammiger Begriff ist, damit er sozusagen auch dafür dann relativ gut als so Schlagwort eingesetzt werden kann, unter dem sich viele Leute sehr unterschiedliche Sachen vorstellen. Und in den Medien ist es natürlich ein relativ, dadurch, dass es relativ ein unterkomplexes Modell ist, kann man, glaube ich, sozusagen für eine schnellere Berichterstattung oder so, ist es relativ dankbar, darauf zurückzugreifen, zumal alle Leute eh sich so grob was drunter vorstellen, aber auch nicht so genau die Leute wissen, was damit gemeint ist. Vielleicht erstmal so weit zu den Akteuren, die das verwenden.
Ich komme jetzt nochmal auf das Stichwort der wehrhaften Demokratie zurück. Das hast du jetzt schon ein paar Mal auch genannt. Das ist ein Begriff, den kenne ich eher gegen rechts, eher gegen die AfD oder Pegida. Und auch der steht bei euch auf dem Prüfstand. Zu welchen Schlüssen oder Fragen kommt ihr da?
Also ich kann auch verstehen, warum dieser Begriff jetzt erstmal auf den ersten Blick so eine relativ positive Sache ist. Zu sagen, ja, wir haben hier demokratische Prinzipien, die halten wir hoch und die wollen wir auch verteidigen. Es gibt eine Fallstudie, die auch in dem Sammelband einen eigenen Artikel hat, die von der Kollegin von mir, Dr. Sarah Schulz, verfasst worden ist, die sich die wehrhafte Demokratie und wie sozusagen diese Erzählung dazu entstanden ist. Und die wiederum hat sich sozusagen eine Grunderzählung über diese sogenannte wehrhafte Demokratie ist. Wir müssen uns die Geschichte der Weimarer Republik angucken und wie ist diese untergegangen. Und da wiederum ist auch ein bisschen dieses Hufeisen eingeschrieben, der Staat wurde von den Kommunistinnen und den Nationalsozialistinnen so unter Druck gesetzt und konnte sich nicht richtig wehren und ist deswegen sozusagen kam es dann irgendwann zur Machtübernahme durch die Nazis. Und der Staat hätte aber vielleicht einfach vorher härter sich verteidigen müssen. Und das ist so ein bisschen auch eine schwierige Erzählung, weil das auch so ein bisschen ignoriert, dass es durchaus in der Verfassung, also es ist vor allem auch ein juristisch nicht ganz unwichtiger Begriff, weil in der Verfassung der Weimarer Republik zum Beispiel gab es durchaus die Möglichkeit, Parteiverbote auszusprechen oder bei gewalttätigen Bestrebungen so konnte die Polizei durchaus tätig werden. Ein Problem war allerdings eher, dass die Weimarer Republik eine Republik war, in der demokratische Kräfte auch innerhalb des Staatsapparates die absolute Minderheit waren oder auch immer zu einer immer größeren Minderheit irgendwie geworden sind. Und es ignoriert hat, dass es durchaus in staatlichen Institutionen wie zum Beispiel der Polizei, aber auch in anderen Behörden starke antidemokratische Bestrebungen gab. So ein bisschen ist so ein Problem, dieser wehrhafte Demokratiebegriff sagt eigentlich auch so ein bisschen aus, wir müssen dem Staat im Zweifelsfall auch undemokratische Mittel an die Hand geben, damit er sich sozusagen den Feinden der Demokratie was entgegensetzen kann. Und das ist allerdings schon auch ein Einfallstor, weil man sagen muss, wenn ein Staat demokratisch verfasst ist, dann muss er sozusagen auch nach demokratischen Prinzipien handeln und dann muss das ein grundlegendes Prinzip sein. Das ist so ein bisschen so eine Erzählung, die wir auch kritisch aufgreifen und die jetzt vielleicht auch gerade im Zuge, wenn, sage ich mal, autoritäre Entwicklungen aus dem Staatsapparat selber kommen und sich würde jetzt mal so ein paar Schlagwörter nennen, wie rechte Netzwerke bei der Bundeswehr, rechte Netzwerke bei der Polizei, wo ich das Gefühl habe, die gesellschaftliche Empörung über das, was da teilweise alles in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren auch alles ans Licht gekommen ist, sich auch noch verhältnismäßig in Grenzen hält, weil dieser Begriff der wehrhaften Demokratie davon ausgeht, irgendwie die Demokratie muss gegen irgendwas von außen, von unten verteidigt werden, was sie angreift, aber auch ein bisschen unterschlägt, dass sozusagen auch antidemokratische Entwicklungen auch aus einem demokratisch verfassten Staat von innen herauskommen können. Ich hoffe so ein bisschen, so die Idee, warum wir vielleicht auch diesen eigentlich durchaus in der ersten, auf der ersten Sicht positiv klingenden Begriff der wehrhaften Demokratie in der Art, wie er zumindest in Deutschland heutzutage benutzt wird und wofür er auch benutzt wird, kritisch sehen, ist ein bisschen rübergekommen.
Ja, euch fehlt da, also wie ich das raushöre, die Selbstreflexion von dem, was sich als Demokratie begreift. Oder? Ja. Es ist nur ein nach außen gucken und kein wo fault's bei uns eigentlich? Ja, genau. Insgesamt links, Mitte, rechts. Es wird in letzter Zeit ja immer wieder diskutiert, ob diese Begriffe überhaupt noch passen, ob die noch Sinn machen, das nicht verschwimmt oder ausfranst. Gleichzeitig gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung alle zwei Jahre die Mitte-Studie heraus, die dann zeigt, wie rechts die Mitte ist. Und wir sprechen in den letzten Jahren vermehrt von der Verschiebung des politischen Diskurses auch nach rechts. Das heißt, ja, wenn alles nach rechts wandert, ist man immer schneller linksextrem, in Anführungszeichen. Und das bringt mich zu der Frage, inwiefern, was hilft diese Einteilung überhaupt noch oder schadet sie vielleicht auch eher?
Oh, das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich glaube, das ist schon ein Schema, was aus einer historischen Tradition kommt und was natürlich auch sehr vereinfacht ist. Aber ich glaube schon, dass dort im Rechts-Links-Schema, weil es auch im Laufe der Geschichte irgendwie auch mit bestimmten Werten diese jeweiligen Pole, sage ich mal, aufgeladen worden sind, durchaus noch legitim sein kann, um sich auch in sozusagen auch immer noch eine grundlegende Orientierung zu schaffen, wo bewege ich mich in einer Welt mit sehr ausgeprägten politischen Meinungen. Und da gibt es, glaube ich, schon einfach bestimmte Werte und Wertvorstellungen, die auch immer noch diesem Rechts-Links-Schema verknüpft sind, die da als Marker gelten. Jan Rettig hat einen ganz guten Beitrag bei uns zu geschrieben. Was natürlich ein Problem ist, so ein bisschen, ist auch in diesem Hufeisenmodell, also in diesem Rechts-Links-Schema, ist eine Mitte in der Hinsicht eigentlich gar nicht unbedingt vorgesehen. Also man könnte auch immer sagen, okay, es gibt vielleicht den Punkt, das ist irgendwie mehr rechts und oder irgendwie noch stärker ausgeprägt oder mehr links noch stärker ausgeprägt. Und sozusagen dieses Hufeisen-Schema hat sozusagen diese Links-Rechts-Achse ja nochmal so gebogen und hat sozusagen dann noch die Idee von so einer guten, ausgewogenen Mitte dort reingebracht, die allerdings sozusagen aus einer politikwissenschaftlichen und auch ideengeschichtlichen Tradition relativ beliebig ist. Also setzt sie sich dann aus unterschiedlichen rechten und linken Elementen zusammen. Aber warum hat es dann irgendwie eine eigene Qualität, finde ich, kann man relativ schwierig sagen. Und ich würde auch sagen, ja, manchmal gibt es sozusagen durchaus auch Tendenzen, irgendwie, wo man sagen kann, okay, hier mischen sich jetzt vielleicht rechte und linke Inhalte. Das Schlagwort Querfront ist da vielleicht auch ein Begriff. Da gehen vielleicht manche Kategorien auch nicht mehr ganz auf. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist dieses Schema schon noch durchaus eins, was seine Legitimation durchaus hat. Auch wenn man natürlich sich der Vereinfachung, die da drin steckt, in auch einer komplexeren Welt bewusst sein muss. Ein Problem allerdings sehe ich schon auch da drin, dass gerade in die Art, wie dieses Rechts-Links-Schema in diesem Extremismus-Modell benutzt wird, gerade durch die Konstruktion von so einer politischen Mitte, die als solche kaum zu fassen ist. Weil selbst sozusagen auch politische Bewegungen, die sich in der Mitte irgendwie positionieren, ja durchaus in einzelnen Themenfeldern schon auch noch auf dieser Rechts-Links-Achse verortet werden können. Also wenn wir uns irgendwie die FDP anschauen, die vielleicht in wirtschaftspolitischen Fragen tendenziell eher in diesem Rechts-Links-Schema rechte Position vertritt und dann in Fragen von Bürgerrecht, zumindest in Teilen, noch irgendwie auch mal da durchaus eher linksliberale Position vertreten hat. Aber ist das dann sozusagen, nur weil ich in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich positioniert bin, gibt es ja nicht die Mitte als eigenen Wert. Finde ich sozusagen, ist dieser Mittebegriff, auf der hier in Deutschland auch gerade sehr, sehr positiv besetzt ist und zur politischen Identität von vielen Akteuren hier gehört, den müsste man schon auch mal stärker hinterfragen, weil er gerade durch dann noch das Hinzukommen von diesem Hufeisenmodell halt auch vieles ausblendet, wie gerade diese Mitte-Studien ja auch nachweisen, dass verschiedenste rechte Gedankenmuster, die definitiv aus einer rechten ideengeschichtlichen Tradition kommen, wie eben auch Ungleichwertigkeitsmodellen zwischen Menschen, dass irgendwie Menschen aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht mehr oder weniger wert sind. Das sind eindeutig rechte Gedanken und die sozusagen finden dann auch in dieser vermeintlichen Mitte Platz. Aber wenn sich Leute in der Mitte verorten, sagen sie, nee, deswegen kann ich nichts mit rechten Gedanken gut zu tun haben und das ist ja Quatsch. So. Deswegen finde ich so ein bisschen auch aus dieser sollte man diesen sehr in Deutschland verbreiteten Bezug auf diese politische Mitte, den sollte man auf jeden Fall auch stärker in Frage stellen. Und ich glaube, eine Kritik an dem Extremismusmodell ist eigentlich auch immer eine Kritik an dieser Vorstellung einer sogenannten guten demokratischen Mitte in Deutschland.
Wenn ihr insgesamt das Extremismuskonzept auf den Prüfstand stellt, wenn ihr das kritisiert mit Fug und Recht, wie ich meine, gab es da irgendwann das Bedenken oder die Angst, dass das auch von politischen Akteuren und Akteurinnen missbraucht werden könnte, für sich beansprucht werden könnte oder irgendwie gekapert werden könnte, ja eben für auch gerade für rechte Positionen, was ihr wahrscheinlich nicht intendiert?
Ein spannender Gedanke, aber ich habe da relativ wenig Angst. Weil wir eine Kritik an diesem Extremismusmodell formulieren und sagen irgendwie, diese Art, wie hier in Nichtdemokrat und Demokratinnen eingeteilt wird, die halten wir für problematisch, heißt es ja nicht, dass wir trotzdem noch eine Kritik an verschiedensten anderen Phänomenen aufrechterhalten. Und ich würde sagen, es ist da auch viel wichtiger, so zum Beispiel zu sagen, das ist eine rassistische Position und das ist eine nicht rassistische Position. Und weil die Frage ist ja schon irgendwie, weil ich finde die Frage zu sagen, mit welchen Haltungen und welche Werte wollen wir in einer gemeinsamen Gesellschaft leben, und da muss man sich drüber verständigen und darüber muss man irgendwie in einen Austausch kommen. Und ich glaube aber, dass es viel sinnvoller ist, sich an da zum Beispiel in verschiedenen Sachfragen zu verständigen. Und wenn es um den Wert der Würde von Menschen und auch einer Gleichheit von Menschen irgendwie geht, irgendwie, dass alle Menschen gleiche Rechte besitzen, kann man anhand von so einem Wert kann man total super sagen, ja, ich bin schon der Meinung, dass irgendwie Menschen, die hier in diesem Land leben, denen müssen allen gleiche Rechte zugestanden werden. Und dann kann man sich angucken, wer teilt denn so eine Position und nicht, und was sind dann die Gründe, warum die nicht geteilt werden? Ist es irgendwie, weil ich irgendwie der Meinung bin, Frauen haben weniger Rechte oder Menschen, die nicht weiß sind, irgendwie sollen ausgegrenzt werden? Und das sind dann Punkte, die kann ich irgendwie benennen. Dann kann ich sagen, gut, dann müssen wir jetzt halt Kategorien finden, sagen von, das ist eine sexistische Position und das ist eine nicht sexistische Position. Und das sind Kritiken, die sind, glaube ich, viel besser möglich, oder so eine Auseinandersetzung darüber, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wenn wir von diesem vereinfachten Hufeisenmodell wegkommen, was ja bewusst eher die Inhalte versucht eher auszublenden, indem man einfach mit so einer relativ grobschlächtigen Kategorie extremistisch, nicht extremistisch benutzt, die sich ja nur auf die vor allem auf wie stehe ich zum aktuell verfassten Verfassungsstaat irgendwie sich beschränkt. Also eine Verfassungsschutzpräsidentin, ich glaube in Baden-Württemberg, hat mal gesagt, ja, mich interessiert jetzt erstmal nicht, wie die Leute zu Homosexuellen stehen. Für mich geht es irgendwie darum, wie die Leute zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Also ungefähr sinngemäß hat sie das gesagt im Kontext dazu, wie sie die AfD einschätzt. Und da würde ich sagen, nee, das stimmt eben nicht. Also gerade in einer Gesellschaft, wo wir irgendwie auch bestimmte Demokratiebegriffe leben wollen, sollten wir uns gerade darüber austauschen, irgendwie also wie wir zu, finden, ob Homosexualität eine legitime Lebensweise ist oder nicht. Und dann kann man irgendwie sagen, okay, das eine ist halt homophob und das andere ist eine emanzipatorische Position. Und sowas finde ich viel produktiver. Das heißt also, aus rechter Perspektive ist es vielleicht auch teilweise gar nicht so schlecht, weil man sozusagen sich auch einer Angreifbarkeit irgendwie tendenziell besser entziehen kann, wenn man nur über dieses Extremismusmodell, was dann auch so ein bisschen davon abhängt, welche Landesregierung stellt gerade den Verfassungsschutz, also was in Bayern vielleicht eine linksextreme Position ist, ist in Berlin Teil von einer legitimen politischen Debatte. Also da ist so ein bisschen auch, werden auch staatliche Institutionen auch ein bisschen als in der politischen Auseinandersetzung, würde ich sagen, schon auch missbraucht, um sozusagen politische Kräfteverhältnisse zu klären. Und ich finde es eigentlich wesentlich sinnvoller, sich über einzelne Sachfragen, die aber natürlich auch mit einer Frage von Demokratie und in welcher Gesellschaft wollen wir leben, eine Rolle spielen, da dann zum Beispiel an einzelnen Begriffen darüber zu diskutieren, anstatt über so einem relativ unkonkreten Extremismusbegriff.
Nicht zu fassen ist ja eine wissenschaftliche Publikation, herausgegeben vom Universitätsverlag der TU Berlin. Und deshalb ist es auch naheliegend, das Buch auch andernorts im akademischen Kontext vorzustellen. Und deshalb hattet ihr den guten Plan A, das am Montag in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der FAU in Nürnberg zu tun. Da hat dann die Universitätsleitung gesagt, Moment mal, diese Veranstaltung hat irgendwie politischen Charakter, das machen wir besser nicht. Da habe ich mich gefragt, passiert euch da genau das, was ihr kritisiert, oder hält sich die FAU am Ende doch für einen gänzlich unpolitischen Raum, oder was ist da noch an Kommunikation auch gelaufen, was dazu führt, dass ihr jetzt letztlich nicht in der FAU seid am Montag?
Ich weiß nicht genau, also wir wissen nicht 100%, ob das wirklich die Universitätsleitung war, die gesagt hat, diese Veranstaltung soll in der Form nicht an der FAU stattfinden. Also man kann vielleicht erstmal vorneweg schreiben, also noch sagen, also dieser Sammelband ist aus einer Konferenz, die an der Technischen Universität Berlin stattgefunden hat, entstanden und ist absolut Teil eines akademischen Diskurses. Und deswegen ist es auch höchst irritierend, dass die FAU wiederum gesagt hat, nee, eine Vorstellung von diesem Sammelband, die hat einen politischen Charakter und parteipolitische Veranstaltungen sind an der FAU grundsätzlich nicht zugelassen. Und das ist jetzt so ein bisschen, hat uns auch sehr irritiert, weil wir haben hier kein Parteiprogramm geschrieben, sondern einen wissenschaftlichen Sammelband, der sich kritisch mit einer politikwissenschaftlichen Theorie und Debatte auseinandersetzt. Und wir verstehen nicht wirklich, warum wissenschaftliche Auseinandersetzungen über gesellschaftspolitische Fragestellungen keinen Raum an der FAU haben sollen. Und ich habe schon auch ein bisschen den Eindruck, also dadurch, dass sich die FAU dann auf eine Neutralität berufen hat, dass hier schon auch so eine vermeintliche, wir sind irgendwie in der Mitte, vielleicht so eine Idee auch eine Rolle spielt. Und ich möchte allerdings dazu nochmal sagen, auch in der wissenschaftlichen Debatte muss es möglich sein, eine Position zu beziehen. Und auf diese Position können dann ja auch andere wieder reagieren und sagen, nee, das sehen wir ganz anders, Hufeisen ist eine tolle Sache, gut, dass das erfunden wurde. Deswegen ist es für uns eine höchste Irritation, und dass diese Veranstaltungen so nicht genehmigt worden sind, oder man könnte auch sagen, unterbunden wurde dadurch de facto. Und mein Eindruck ist schon, dass es vielleicht, wenn wir eine andere Position bezogen hätten, also wenn wir jetzt zum Beispiel gesagt hätten, dieses Extremismusmodell ist total wichtig und sinnvoll, dass es dann wahrscheinlich anders gelaufen wäre, dass wir dann, ist jetzt so eine Vermutung von mir, wenn diese Position weniger, also mehr vielleicht auch mit, kann man auch vielleicht auch sagen, so einem spezifischen bayerischen Verständnis von Extremismus einhergegangen wäre, dass wir dann wahrscheinlich keine Probleme gehabt hätten, die Veranstaltung an der FAU genehmigt zu bekommen. Und so ist es aber sehr traurig, weil es de facto eine Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit bedeutet und kritische Positionen somit aus dem universitären Diskurs rausgedrängt werden. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung.